SWR 2 Podcast.
Es ist Freitag. Wir sind hier bei Fakt ab, eine Woche Wissenschaft. Julia, alles klar bei dir?
Bei mir alles klar. Es ist ein schöner Tag. Schön ist relativ, ne? Wenn man so rausguckt. Bei uns ist es ziemlich diesig. Aber mir geht's ganz gut. Ich bin hier eingemuckelt bei unserem Podcast-Studio. Hinter mir brennt ein Feuer auf einem Bild zumindest. Es sieht immerhin muckelig aus.
Ist so ein Lagerfeuerbildschirm, wo man dann das Gefühl...
Ja, es ist nur ein Bild tatsächlich.
Ach so, es bewegt sich noch nicht mal. Es ist nicht mal ein animiertes Feuer.
Ja. Wie ist es bei dir so?
Naja, gut. Auch gut, ich stehe hier in meiner Tonkabine, weil du bist ja leider nicht bei mir und ich bin nicht bei dir, aber die Technik ist natürlich fantastisch im
Jahre 2022. Die Technik macht's möglich.
Im Jahre 2022, jetzt fast gesagt. Was haben wir denn heute alles Schönes mitgebracht? Wir haben eine sehr schöne Studie zum Thema Trinkgeld und das ist echt eins meiner Lieblingsthemen, muss ich sagen, weil ich mich jahrelang sehr stark damit beschäftigt habe, nämlich neben meinem Studium im Restaurant.
Ja, ich habe auch an der Bar gearbeitet. Ey, Trinkgeld, großes Thema, vor allem immer am Ende der Schicht dann, ne?
Ja, ich hatte auch eine Freundin, liebe Grüße an Nanni nach München, mit der ich zusammen gekellnert habe und wir auch wirklich so eine kleine Challenge gemacht haben. Wer hat am Ende des Tages mehr Trinkgeld in der Tasche? Wer hat weniger? Wer ist die bessere Kellnerin? Ja, wie ist es bei dir?
Also ich habe auf Studi-Partys gearbeitet und da gab es nie besonders viel Trinkgeld. Aber wer von euch beiden mehr Trinkgeld am Ende des Tages hatte, das könnte an verschiedenen Faktoren liegen. Zum Beispiel hat vielleicht bei der einen jemand mehr mit Bar gezahlt und bei der anderen waren da vielleicht mehr Kartenzahler. Das macht tatsächlich einen Unterschied. Das hat jetzt eine Untersuchung aus Hongkong ergeben. Und zwar, die haben an einem Restaurant geguckt, ne, wie bezahlen die Leute. Und sie haben rausgefunden, von den Leuten, die Bar zahlen, gibt die Hälfte Trinkgeld und von denen, die mit Karte zahlen, nur ein Drittel. Und das ist eigentlich so ein bisschen widersprüchlich, weil normalerweise geben wir ja mit Karte irgendwie ein bisschen leichtfertiger Geld aus als Bar.
Aber ich bin jetzt schon hängen geblieben bei, die Leute, die Bar zahlen, da zahlt nur die Hälfte Trinkgeld. Heißt das, jeder Zweite gibt von den Barzahlern überhaupt kein Trinkgeld?
Das ist natürlich auch eine Frechheit. Das ist auch eine Frechheit, aber es sind trotzdem um einiges mehr Leute, die tendenziell Trinkgeld geben, wenn sie Bar zahlen.
Wobei wir natürlich sagen müssen, das war eine Untersuchung aus Hongkong, wie du gesagt hast, ne? Und da herrschen ja auch nochmal ganz andere Trinkgeldrituale, sage ich mal, als jetzt hier in Europa oder in Nordamerika. Das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer.
Das
Aber
stimmt.
Also findest du es überraschend, Kartenzahlung ein Drittel?
Also ich muss sagen,
woran liegt das denn?
Also es liegt daran, das haben auch schon mal Wissenschaftler, also Wirtschaftsökonomen von der Uni Frankfurt belegt, dass es eher so eine soziale Komponente hat, ne? Weil Bar zahlst du normalerweise am Tisch, du fühlst dich beobachteter von deinen Freundinnen und Freunden, die mit da sind. Du willst natürlich nicht als unspendabel dastehen. Und Kartenzahlung, ne, das tippt man dann so ein oder man muss vorgehen an die Kasse und das passiert mehr so im Geheimen. Und deswegen auch tatsächlich beim ersten Date wird mehr Trinkgeld gegeben als später, weil man natürlich was für sein Image tun will, ne? Und
klar.
Was ich auch super spannend fand, was jetzt nicht direkt was mit dem Sozialen, aber vielleicht schon ein bisschen zu tun hat, wenn du als Kellnerin noch einen Schnaps so aufs Haus mitbringst oder irgendwie noch so wenigstens so ein paar Bonbons, dann ist auch ziemlich sicher dein Trinkgeld höher.
Ja, das macht Sinn, ne? Weil man dann natürlich das Gefühl hat, so man muss irgendwie jetzt mehr geben, weil man hat ja auch was noch gratis bekommen, dann hat man das Gefühl, man muss irgendwie was zurückgeben. Das macht total Sinn, ja. Also in meiner Karriere ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass Familien mehr Trinkgeld geben als, weiß ich nicht, Freunde, die zusammensitzen oder als Geschäftsleute. Auch sehr überraschend, Betrunkene geben auch mehr Trinkgeld als nüchterne Leute.
Mir hat einmal eine 45 Euro Trinkgeld gegeben. Ich habe dann so, bist du noch
Wie
nüchtern?
Viel?
45 Euro.
Hä, aber was hatte die denn auf der Rechnung?
Keine Ahnung, ich glaube ein Gin Tonic für 5 Euro oder so. Ja, war crazy.
Das ist einer der Fälle, die so rausfallen. Die würde ich dann irgendwie, bei einer Messung würde ich die einfach erstmal nicht mit in die Wertetabelle mit aufnehmen, weil ich denke, da stimmt was nicht. Und was mir auch aufgefallen ist, Menschen von einer, von einer etwas bekannteren, größeren Telefongesellschaft.
Ist sie zufällig pink?
Vielleicht. Die geben auch anscheinend sehr wenig Trinkgeld. Zumindest hatte ich mal einen ganzen Tisch voll mit diesen Leuten, die auch alle im Anzug saßen. Und die haben wirklich nur Centbeträge gegeben, alle. Und ich habe mich wirklich gefragt, was geht da ab? Ich war schon richtig gierig auf diesen Tisch, weil ich dachte, oh, die sitzen alle im Anzug. Jetzt hagelt es Cash für mich. Gar nicht. Überhaupt nicht.
Ja, es ist ja auch manchmal so, ne, dass gerade Leute, die sich besonders, weiß nicht, über dir stehend fühlen, dann auch nicht so gut mit dir umgehen. Ne? Man merkt dann, also ich finde, man merkt total, ob Leute schon mal selbst in der Gastro gearbeitet haben oder nicht oder wie sie so drauf sind, wie sie auch mit Servicepersonal umgehen. Ne?
Ja, absolut. Aber interessant, wie gibst du denn Trinkgeld?
Das wie würde mich jetzt wie ich Trinkgeld
also,
gebe?
Ja, also wie viel, also bist du jemand, der viel Trinkgeld gibt oder nicht? Weil ich merke, dass ich, seit ich gekellnert habe, wirklich viel Trinkgeld gebe, weil ich natürlich die Menschen verstehe, die diesen Job ausüben und weiß, was die leisten.
Vor allem bei jüngeren Leuten, wo ich genau weiß, was ein Nebenjob, da glaube ich schon, lege ich schon nochmal so 1-2 Euro vielleicht drauf, aber sonst halt so 10%, ne?
Machst du echt 10%?
Klassiker.
Ah, okay.
Oder
aber
es so.
Ist ja auch nicht wenig.
Je nachdem.
Es sei denn, man hat einen 5-Euro-Gin-Tonic und gibt 45 Euro. Vielleicht hat sie sich da irgendwie verrechnet mit den 10%.
Prozentrechnung musst du nochmal nachholen.
Nach einem Gin-Tonic kann man die auch schlechter, ja.
Wobei irgendwie auch die Woche, glaube ich, eine Studie rauskam, dass gewisse Mengen an Alkohol die kognitiven Fähigkeiten steigern. Aber naja, was Alkohol und Rotwein nicht sonst noch alles sollen, ne?
Es ist soweit, Leute, ein Forscherteam vom Limitless Space Institute, was auch schon ein völlig abgefreakter Name ist, ein Forscherteam hat eine Warp-Blase entdeckt. Es ist soweit. Als sie mit dem Casimir-Effekt rumexperimentiert haben, kann ich auch noch erklären, was das ist in einem Satz nachher, wurde eine Warp-Blase entdeckt. Was stellst du dir denn unter einer Warp-Blase vor, Julia?
Ich habe ganz viele Fragezeichen in meinem Gesicht. Gut, dass wir noch über Casimir sprechen später, aber Warp-Blase, ich habe irgendwie Warp-Geschwindigkeit im Kopf.
Ja.
Ist das irgendwas? Mhm. Also auf jeden Fall, ich hätte das auch in irgendwelchen Filmen und ziemlich unreal eigentlich verortet, aber ich bin gespannt, wie sie diese Dinge in unsere Realität geholt haben.
Richtig, genau, in unsere Realität. Der Warp-Antrieb, also alle Star Trek-Fans kennen es, es gibt halt das große Problem, wenn man eine Science-Fiction-Serie macht, die auch auf anderen Planeten und in anderen Sonnensystemen und Galaxien spielen soll, ne? Weil wir wissen ja mittlerweile hier in unserem Sonnensystem ist eher weniger los, ne? Wenn es um irgendwelche außerirdischen Lebensformen geht, dann muss man sich sehr weit wegbewegen. Unser Universum ist halt leider sehr, sehr groß. Und es ist nun mal leider so, dass schneller als Lichtgeschwindigkeit, was jetzt auch nicht wirklich langsam ist, muss man sagen, aber schneller als Lichtgeschwindigkeit geht halt nicht. Und selbst mit Lichtgeschwindigkeit sind wir noch auf der Größe des Universums sehr, sehr langsam unterwegs. Zum Beispiel zu Proxima Centauri, das ist unser nächster Nachbarstern, braucht das Licht 5 Jahre. Und das ist auch schon eine Strecke. Wir bräuchten so mit den heutigen Antriebstechniken, die wir haben, 50.000 Jahre Reisezeit.
Okay,
das dauert,
da kommen
echt
ein paar Falten dazu in der Zeit.
Ja, da müsste man öfter mal an der Tankstelle raus auf Toilette oder weiß ich nicht was. 50.000 Jahre ist halt schon echt lang. Deswegen, wie können wir uns denn irgendwann mal vielleicht so weit bewegen? Und Star Trek hat, wie viele andere Science-Fiction-Serien, da natürlich eine fantastische Lösung geliefert, nämlich man hat einen Warp-Antrieb. Und der Warp-Antrieb funktioniert so, man ist nicht schneller als das Licht, sondern man krümmt die Raumzeit um sich herum so, dass der Ort, der so weit weg ist, einfach näher rangeholt wird.
Okay, ist das dann wie wenn ich so einen Luftballon habe und den zusammendrücke von rechts und links, dass einfach der Ort, der vorher ganz weit weg war, jetzt nah bei mir dran ist?
Genau, so macht man das einfach. Das ist ein total schlauer Gedanke und man kann sich das ja nicht vorstellen, weil ich meine, so der Raum an sich, in dem ich jetzt hier stehe, wie soll ich denn die eine Ecke zu der anderen bringen, also den Ort, ne? Das ist ja irgendwie.
Danach wäre der Raum kaputt.
Das
wird teuer.
Ja, wir haben die Raumzeit zerstört, so ein Mist. Aber ja, das geht tatsächlich, weil diese vierdimensionale Raumzeit, in der wir leben, ist schon ziemlich abgefreakt und die allgemeine Relativitätstheorie, von der wir alle ja schon mal gehört haben, auch wenn wir nicht so richtig wissen, was das ist, sagt halt, dass zum Beispiel Schwerkraft oder Gravitation einfach nur den Raum krümmen kann. Da gibt es immer diese Beispiele von so einem Trampolin. Kannst du dir ein Trampolin vorstellen, wo du irgendwas richtig Schweres drauflegst, so eine schwere Kugel? Dann wird ja dieses Trampolin gekrümmt, ne? Genau. Und alles, was dann irgendwie noch so auf dieses Trampolin raufrollt, würde dann in die Mitte zum schweren Objekt fallen. Das ist sozusagen die Verbildlichung, was Gravitation eigentlich ist. Also kann man den Raum irgendwie krümmen. Und das soll der Warp-Antrieb eigentlich machen. Er krümmt einfach den Raum. Klingt
okay, und das haben sie jetzt tatsächlich bei uns geschafft.
Naja, sie haben es insofern geschafft, dass sie so eine mikro-kleine Warp-Blase so entdeckt haben beim Rumexperimentieren mit dem Casimir-Effekt. Der Casimir-Effekt ist auch eine etwas abgefreakte quantentheoretische Geschichte. Da hat man einfach zwei Metallplatten, die man im Vakuum ganz nah beieinander hat, parallel ausgerichtet, dass sie so aneinander sind, wie zwei Handflächen, die man so aneinander legt. Und da, da ist dann irgendeine seltsame quantenmechanische Kraft, die diese Platten zusammendrückt. Und da hat man irgendwie zwischen diesen Platten so ein ganz, ganz kleines mikroskopisches Warpbläschen entdeckt. Ja, aber ich muss ehrlich sagen,
was machen wir jetzt damit?
Ja, wir machen damit gar nichts, glaube ich. Also alle flippen jetzt total aus und sagen, geil, wir können wahrscheinlich dann nächstes Jahr mit unserem Raumschiff irgendwie Richtung, I don't know, in die nächste Galaxie fliegen, wenn wir auf unsere hier keinen Bock mehr haben. Aber sorry Leute, also für alle Star Trek-Fans und für alle anderen Astrophysik-Fans, die denken, soweit ist es jetzt bald. Hier kommt die physikalische Expertise des Fakt-Up-Podcasts, nämlich ich. Alles, was auf diesem quantenphysikalischen Level passiert, hat mit uns erstmal gar nicht so viel zu tun. Also das, was da passiert ist, das jetzt in unsere Welt, auf unsere Welt anzuwenden, auf unsere makroskopische Welt, das ist nicht so einfach. In der Quantenphysik passiert so viel crazy. Es wäre super, aber es passiert so viel crazy shit in der Quantenphysik. Also da wundert mich gar nichts mehr. Und wenn da jetzt mal eine Warpblase erscheint, ja, okay, kann passieren.
Es wäre so schön, weißt du, ich bin hierher gefahren vorhin mit dem Roller, mit eiskalten Händen. Wie schön wäre es, wenn ich einfach so das Studio schnell hätte zu meinem Arbeitszimmer ziehen können und dann wäre ich rübergesprungen, wäre hier gewesen.
Ja, ich fände es auch mega. Ich fände es auch wirklich einfacher in vielen Bereichen. Ich meine, dadurch, dass das Homeoffice jetzt ja schon da ist, beim Zuhause habe ich ja auch sozusagen ein, kann man das auch Warpblase nennen? Ich weiß
das
nicht
ist
so genau.
Unsere Warpblase der heutigen Zeit,
genau.
Das Homeoffice.
Genau, eigentlich,
zu Hause.
Eigentlich ist es von meinem Bett bis zu meinem Büro echt weit, aber durch den Homeoffice-Warp-Antrieb es ist jetzt nur noch zwei Schritte und ich muss mich nicht mal umziehen.
Ja, von wegen, das hat nichts mit uns zu tun.
Ja, ja. Wenn man es so vergleichen kann, genau, das ist die Quantenphysik des Homeoffice.
Es gibt ja so Worte, ne, wie Kikeriki oder Uhu, ich weiß nicht, ob dir noch auch was einfällt, die irgendwie so einfach perfekt passen. Es ist völlig klar, warum der Uhu Uhu heißt, oder?
Ja, das stimmt. Aber also das sind ja das die achso, der Uhu heißt Uhu, ja. Oder der Kuckuck, ne? Heißt ja auch so.
Kuckuck.
Oder der
genau.
Zilpzalp. Ich bin ja Hobby-Ornithologin. Kennst du den Zilpzalp? Der macht
ja,
nämlich der Zilp, Zilp, Zalp, Zilp, Zilp, Zalp, Zilp. Ungefähr so. Und deswegen heißt der Zilpzalp. Das sind einfache Worte.
Wie schön.
Ja.
Aber das, ich freue mich, dass du dich dafür so begeistern kannst, weil die Woche eine Studie hat untersucht, was für Worte es denn noch so gibt, die das, was wir fühlen oder hören oder sehen, irgendwie so direkt in ihr Wort reinnehmen. Ne? Mhm. Also sie haben da zum Beispiel die Wörter rau und sanft angeguckt, ne? Rau.
Ja.
Oder auch kratzig. So, ne? Das ist ja so ganz viel rrr. Und bei sanft oder bei glatt, da kommt ja sowas gar nicht drin vor. Oder bei seidig. Ne?
Oder weich.
Das ist ja auch so was. Das geht von der Zunge. Ich sag's dir, total schön.
Oder hart. Und hart endet ja auch mit einem T. Also wirklich, als würde man gegen eine Wand fliegen, so, ne?
Hart gegen eine Wand fahren, genau. Und Forschende haben sich jetzt in verschiedenen Sprachen die Wörter für eben raue Dinge und für sanfte und weiche Dinge angeguckt. Und die wollten gucken, ist das vielleicht in mehreren Sprachen so, dass wenn sich was bei uns rau und kratzig im Hals anfühlt, dass sich das auch auf kratzige und raue Oberflächen dann irgendwie bezieht, ne? Dass wir das irgendwie vergleichen, den Klang des Wortes mit dem, was wir fühlen, irgendwie in eins bringen.
Ja.
Wie eben beim Uhu oder beim Zilpzalp auch vielleicht. Ne? Und sie haben sich mehr als 330 Sprachen angeguckt, unter anderem Rumänisch, Portugiesisch, dann die italienischen Sprachen, Slawische, Griechisch und so weiter. Und sie haben auf jeden Fall herausgefunden, dass dieses Aussprachemuster zumindest in dieser indoeuropäischen Sprachfamilie wohl schon mehr als 6000 Jahren existiert und auch signifikant es so ist, dass Worte, die mit rrr irgendwas beschreiben, auch zum Beispiel kratzige Worte sind oder eben raue Worte sind und das sich auch durch verschiedene Sprachen durchzieht. Ich meine, wir können ja mal durchgehen.
Ja, also ich wollte gerade sagen, ich bin leider jetzt auch nicht so der Sprachprofi, muss ich sagen, aber ich habe gerade überlegt, was heißt denn rau auf Englisch?
Rough.
Ah, rough einfach, ja, natürlich.
Rough.
Genau.
Rough.
Rough. Ja.
Im Spanischen ist es aspero.
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 Du kannst
ja immer
schön
so kleines,
das R rollen, Julia,
ja,
das machst du
kleines
sehr schön.
R. Oder dann kratzig, ne, bei uns im Englischen scratchy, bei den Schotten. Scratchy. Und Ich habe mal eine Freundin und einen Freund gefragt, sie spricht Persisch.
Ja.
Liebe Grüße an die Pani. Und sie hat mir auch mal das Wort für kratzig gesagt im Persischen. Mhm. Und das fand ich auch sehr eindrücklich hier.
Chashtor.
Chashtor.
Aber auch so, da war auch so ein R drin, ne?
Chashtor. Genau. Das R und das R fand ich total spannend. Mhm. Und dann auf Griechisch, das kratzig, das ist das hier.
Metaxenios.
Ah, nee, das ist falsch. Warte, hier oben. im Griechischen?
Agria.
Ah.
Agria.
Also, ja, also ne, da muss ein R rein.
Auf jeden Fall drin.
Das ist doch, genau. das ist jetzt auf jeden Fall das, was ich jetzt schon mal daraus mitnehme, dass dieses Rau, ne, dieses R, wenn man auch über irgendwas drüber streichen würde, würde sich das ja auch wie ein R anfühlen, habe ich das Gefühl.
Ja.
Das ist überall. Das ist gut, dass du das Falsche gespielt hast, weil da dachte ich schon, ah, da ist es nicht so. Aber es war das falsche Wort. Was hast du denn da gerade gespielt eigentlich, das erste Griechische, was war das?
Das war sanft.
Ach so.
Glaube ich. Ja.
Das ist ein X drin. Und, oder?
Ja,
wie war das?
Warte kurz. Ich schaue es lieber nochmal nach, bevor ich was Falsches erzähle. Das eher, ah nee, seidig ist es.
Ah, okay.
Genau, genau. Genau, also können wir alle mal zu Hause nachsprechen. Und die beiden haben ja auch jeweils für seidig, ne? Silky, sedoso.
Mhm.
In Persisch klingt seidig dann so.
Abrishami.
Abrishami.
Hm.
Also es ist zwar ein R drin, aber es klingt irgendwie netter, finde ich. Aber ne, ich muss auch sagen, es ist nicht in jeder Sprache so. Ne? Es ist
ja
nur signifikant so, dass man sagt, in wirklich viel mehr Sprachen finden wir dieses kratzige R weniger, wenn es um seidige oder schöne und so Sachen geht. Und seidig auf Griechisch klingt dann so.
Metaxenios.
Aber mich würde, also ich finde ja generell, dass Sprachen da sehr unterschiedlich sind, wenn es jetzt um die Betonung generell geht. Ne? Also dass man sagt ja immer, Deutsch ist auch eher so eine etwas härtere Sprache. Da gibt es ja immer das Beispiel vom Schmetterling oder was das
ja,
immer für Beispiel.
Schmetterling, das kann man auch schön sagen.
Das kann man auch schön sagen. Das denke ich auch jedes Mal, wenn wieder in irgendeiner amerikanischen Talkshow irgendein deutscher Schauspieler da Witze macht oder jemand, der Deutsch spricht. Man kann das auch sehr schön aussprechen. Aber auch Russisch und so habe ich auch immer das Gefühl, es ist eine etwas härtere Sprache. Da würde mich dann auch interessieren, wie mal solche Worte da klingen. Aber Persisch, also Persisch finde ich generell, ist ja wirklich sehr schön. Sehr schöne Sprache.
Sehr schöne Sprache, ja. Aber wir alle haben haben gemeinsam, dass wir, ne, ich habe auch überlegt, wie würde ich denn das Geräusch, wenn ich jetzt mit meiner Hand so über meine raue Jeans fahre, wie würde ich das denn nachmachen überhaupt? Das wäre wahrscheinlich schon so ein Krrr. Also ich kann es total nachvollziehen.
Ich habe nur eine
so
Jogginghose gerade an, da merke ich das jetzt nicht so. Da bin ich wohl eher wieder bei Metaxenios oder wie es heißt, bei seidig.
Ja, warte, wir können noch mal reinhören.
Metaxenios.
Metaxenios, ja. Also
hast
meine
du jetzt gelernt.
Meine Metaxenios-Hose, Jogginghose, aber also hätte ich jetzt nichts irgendwas mit Naturwissenschaft gemacht, hätte ich mich, glaube ich, auch mit Sprache beschäftigt, weil ich finde es auch total interessant, wie sich Sprache entwickelt durch so ein Gefühl beispielsweise, ne? Oder so Wörter wie Strecke, Strahl, Strohhalm, also alles, oder Stroh, auch alles, was so länglich ist, hat dieses Str.
Mhm, ne? Stimmt.
Dieses
Str
oder sowas wie Knöpfe, Knauf, Knorpel, alles, was irgendwie so eine etwas rundere Form hat, hat immer irgendwie, oder viele Worte, die so ein Kne haben, sind eher so ein bisschen rund, ne? Also sowas finde ich total
halt auch
schön.
So an Matsch gedacht, so tsch, 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 tsch. Yes. Das schmatzt ja, oder schmatzen, Matsch, das alles so im Mund macht, auch diese Geräusche.
Ja,
ne?
Und das kann man ja auch hören, man kann Dinge ja auch hören.
Ja, ich meine Sina, ne, du, Sina, das ist ja auch ein sehr sanfter Name, du bist also sehr sanft bestimmt.
Findest du? Ich meine, also Sina, dass da ein S vorne ist, bin ich mir irgendwie nicht so sicher, da finde ich ja eher sowas wie Mina oder Lina, das finde ich weicher.
Ja.
Aber also ich will ja jetzt auch nicht so eine Pussy sein, ne? Dass da noch ein S, wie es vorne ist.
Aber also wahrscheinlich bist du sanfter als Rüdiger oder Brigitte.
Ja, Brigitte ist natürlich richtig hart. Brigitte.
Ja, wir möchten hier nicht Brigittes jetzt schlechte Laune machen, aber ihr habt sehr viel R im Namen. Es wäre natürlich auch mal eine spannende Studie zu untersuchen, ob die Namensgebung, wenn man dann oft seinen Namen mit einem harten Laut sagen muss, auch Auswirkungen hat.
Genau. Ja, das ist unser Studienaufruf, damit uns hier nicht die Themen ausgehen. Wenn es hier irgendwelche SprachwissenschaftlerInnen gibt, die nicht mehr wissen, was sie als nächstes forschen sollen, bitte erforscht doch mal bitte die Namen Brigitte, Rüdiger und auch die Sanftheit von Sina und Julia. Finde ich ein gutes Thema. Und schreibt uns uns dann an faktab@swr2.de oder schickt uns auf WhatsApp eure Studie einmal. Unsere WhatsApp-Nummer 0174 4321 508. Da haben wir übrigens auch eine Nachricht bekommen von einem Hörer zur letzten Folge, die ich wirklich fantastisch finde. Für dich, Julia, ich meine, du hast ja hundertprozentig unsere Folge gehört, ne? Aber falls nicht, Eneas und ich haben uns nämlich letzte Woche über Mugawa unterhalten. Das ist eine Riesenhamsterratte und die hatte einen Beruf, wie es viele andere Tiere auch haben. Die war nämlich Minensucher und hat in Kambodscha mehrere Landminen entdeckt. Ein wirklich sehr sinnvoller Job, finde ich. Und auch viele andere Tiere haben Berufe und auch sinnvollere Berufe als manche Menschen und auch bessere Berufe als das Härchen bei Laune halten oder irgendwie einfach Futter vernichten. Ne? Ein Hörer oder eine Hörerin hat uns auf WhatsApp ein ganz abgefreaktes Beispiel genannt, nämlich über den Pavian Jack. Jetzt kommt eine schöne Geschichte aus dem 19. Jahrhundert, bitte einmal zurücklehnen. Denn im 19. Jahrhundert an einer Bahnstrecke in Südafrika bei Kapstadt arbeitete der Streckenwärter James White. Und dieser Streckenwärter hatte beide Beine verloren bei einem Arbeitsunfall und war dadurch in seiner Mobilität sehr eingeschränkt. Fun Fact übrigens, oder sehr schwarzer Fun Fact, er hatte den Spitznamen Jumper. Das lasse ich mal so stehen. Und um sich die Arbeit zu erleichtern, hat er sich damals einen Pavian gekauft. Und zwar von einem Typ hat er den abgekauft, den Pavian. Dieser Pavian konnte nämlich sogar Ochsenkarren selber steuern. Also stell dir bitte so einen Ochsenkarren drauf, wo dann halt so ein Pavian oben mit einer Peitsche sitzt. Mega geil. Ja, und dieser Jack konnte noch viel mehr. Der hat den Rollstuhl von dem Streckenwärter zum Beispiel gefahren, hat den Müll weggeräumt und irgendwann fing er auch an, die Signalhebel an dieser Eisenbahnstrecke zu bedienen und die Weichen zu stellen. Unter Aufsicht natürlich von dem Streckenwärter. Und das finde ich fantastisch. Und er wurde sogar dafür entlohnt mit 20 Cent pro Tag und einer halben Flasche Bier pro Woche. What a life.
Oh Gott. What a life. Ich hoffe, er wurde gut behandelt.
Ja, also die haben wohl eine sehr gute Beziehung gehabt, so steht es zumindest im Internet. eine sehr innige Beziehung und ja, als der Affe dann irgendwann gestorben ist, war der Streckenwärter auch sehr, sehr traurig. Ist irgendwann an Tuberkulose gestorben.
Oh, krass. Aber hier so apropos Tiere mit Jobs, ne? Also eine Horde Hühner war die Woche bei Hasloch in Rheinland-Pfalz unterwegs. Das hat hier das Netz und den Südwesten auf jeden Fall sehr beschäftigt.
Eine Horde Hühner?
Und eine Horde Hühner? Nee, fünf Hühner und ein Hahn. Und die hatten einfach mal so kleine Warnwesten an. Und die Polizei hat sich so gefragt, was für einen Job haben die denn hier bitte? Was machen die denn hier?
Ja, vielleicht haben die auch irgendwie den Verkehr geregelt oder so. Ist ja ultra süß.
Vielleicht.
Aber so Warnwesten, Warnwesten sind ja, Hühner sind klein, Warnwesten sind ja etwas größer. Oder wie sieht das dann aus?
Ja, die gibt's extra für Hühner zu kaufen.
Nein.
Die sind dann so, ja, so kleine, wie so kleine Pullis, wo man dann so klein den Flügel links und den Flügel rechts durchsteckt und dann gibt es noch so ein Loch für den Kopf und dann kriegen das so angezogen. Wie so ein, ja, fast wie so ein Badeanzug, ne? Also ist relativ eng dann für die. Ist richtig cute, aber weil du sagst, von wegen Verkehrregeln.
Ja.
Es war tatsächlich dazu da, die Besitzerin wurde gefragt dann, warum haben ihre Hühner denn Warnwesten an? Also, dass sie ausgebrochen sind, war dann die zweite Geschichte. weil der Hahn beim sogenannten Tretakt, also beim Begatten der Hühner, wohl etwas zu
beim was,
forsch
Moment,
ist.
Beim was? Beim Tretakt?
Das heißt Tretakt bei Hühnern.
Warum? Das klingt irgendwie nicht so
also,
schön.
Vielleicht, weil er hüpft ja auf die Henne drauf und dann ist er mit seinen Füßen auf der Henne drauf und dann hält er sich so mit dem Schnabel auch so an den Federn fest. Das heißt Tretakt.
Okay, auch ein sehr schönes Ritual. Gut.
Genau, also bei dieser Art von Verkehr geht es wohl manchmal etwas zu
etwas
ruppig
gröber zu.
etwas gröber zu.
Rauer zu.
etwas rauer, genau. Und deswegen haben diese Hennen da die kleinen Warnwestchen anbekommen. Ist das nicht wahnsinnig lustig?
Ach so, also das heißt, sie haben die Warnweste an, damit dieser Tretakt nicht mit der ein bisschen vorsichtiger passiert oder wie?
Nee, einfach damit die Federn geschützt werden. Ne?
Ah, okay.
Weil der Hahn, der hält sich mit dem Schnabel so am Halsgefieder von der Henne fest und so und der stellt sich auf die Flügel drauf und der, wenn der sich bewegt, das tut ja den also und ziemlich viel Bohai da veranstaltet, dann kann es natürlich den Federn ziemlich schaden und sind die Hennen irgendwann, haben die eine Glatze auf dem Rücken.
So. Oh nee, das ist nicht schön. Das tut ja auch weh, wenn einem Federn ausgerissen werden, nehme ich mal an.
Das auch, genau, ja. Und ich habe dann so ein bisschen dazu gelesen, zu diesem Tretakt und weitere spannende Facts fand ich, dass 14 Tage lang alle gelegten Eier befruchtet bleiben, weil das Sperma im Eileiter der Henne überlebt. So.
Weil das Sperma im Eileiter der Henne überlebt?
Ja.
Ach, crazy, okay.
Mhm. Und wenn ein Huhn nicht damit einverstanden ist, dass ein Hahn sie befruchtet, kann es auch sein Sperma wieder ausstoßen.
Ist das wahr? Das wäre einfach die absolute, das wäre super, wenn das auf menschlichen Geschlechtsverkehr übertragbar ist.
Habe ich auch gedacht, genau. Das würde so
keine
viel Stress
Kondome
ersparen.
Mehr, keine Pille mehr, das wäre auf jeden Fall super.
Ja, ich habe dann natürlich gedacht, warum ziehe ich meinen Hühnern zu Hause nicht auch solche Westen an?
Du hast
und
Hühner?
Habe mal geguckt, wo ich die bestellen kann, vielleicht. Nein, ich habe keine Hühner, aber ich habe trotzdem.
Aber wenn du welche hättest, hätten sie solche Westen an.
Wenn, ja, und also ich meine natürlich, ich war natürlich genauso interessiert wie du. Mhm. Gibt es diese Westen zu kaufen? Mhm. Muss man die sich schneidern?
Ja.
Und bei diesem großen Online-Versandhaus sind ja die Kommentare immer berüchtigt. Und auch zu diesen Westen wurde ich tatsächlich nicht enttäuscht.
Oh geil, das heißt, Kommentar. Hier Kommentare von Einkäufern. Oh Gott, ich hole mir
genau.
Was zu trinken. Super.
Unter anderem beispielsweise, ich habe diese Westen bestellt und habe leider nicht bedacht, dass die Hälfte meiner Hühner Bayern-Fans sind. Das Problem dabei ist, ich habe die gelben Westen bestellt. Da gelb die Hauptfarbe des Vereins Borussia Dortmund ist, wurde das zum Problem. Mein Haupthuhn namens Mats Hummels ist Fan von beiden Vereinen.
Was?
Und jetzt tendierte er zu Dortmund. Ein Bayern-Huhn namens Bratzo hat Angst, dass er keine Bayern-Jungs mehr bekommt. Aber das Oberhuhn Uli spricht davon, welche Hühner er schon alles haben wollte. Meine Westen haben ein Chaos ausgelöst und ich weiß nicht, ob es das wert war.
Oh mein Gott, der hat ja auch richtig viel Zeit investiert in diesen Kommentar.
Ich liebe es. Und dann auch hier von wegen, ne, Tiere mit Jobs. Endlich kann ich meinen beiden Security-Hühnern auch passende Westen anlegen. So erkennen die anderen Hühner auch, wer für den Einlass zuständig ist. Und fremde Hühner können sich nicht mehr auf den Hof schleichen.
Ich glaube, ich weiß nicht, ob das für Hühner auch irgendwie ungewöhnlich aussieht, wenn dann ein Huhn ist, was nicht das normale Federkleid hat, sondern einfach so eine Weste. Das könnte vielleicht helfen, dass man denkt, so ein komisches Huhn.
Den Hahn da in der Nähe von Hasloch scheint es nicht zu stören.
Ja, haben wir wieder sehr interessante Facts gelernt, die wir wahrscheinlich fürs tägliche Leben nicht brauchen, aber ich hoffe, es war unterhaltsam. Das war Fakt ab, eine Woche Wissenschaft mit mir, Sina Kürz.
Und mit mir, mit Julia Nestlen. Guck mal, du hast ein Kürz, du hast ein R in deinem Namen.
Ja, Kürz. Ja, da hört die Sanftheit auf beim Nachnamen.
Wenn ihr uns schreiben wollt, ne, macht das per E-Mail an faktab@swr2.de oder per Handy, per WhatsApp. Ihr könnt uns jederzeit super gerne Sprachnachrichten schicken an die 0174 432 508. Wir haben es auch nochmal in den Shownotes verlinkt, wie übrigens auch alle Quellen, alle Studien, die wir immer hier zitieren. Und wenn ihr noch mehr Wissenschaft wollt, dann könnte euch vielleicht auch der Podcast SWR Klimazentrale gefallen. Da sind Werner und Tobi am Start und die suchen Antworten auf ja, alle Fragen rund um Klima und Umwelt, zum Beispiel, warum hat Wein so eine hohe CO2-Bilanz? Oder ist Atomkraft vielleicht doch gut fürs Klima? Oder warum schaffen wir es eigentlich nicht, nachhaltig zu leben, auch obwohl wir es eigentlich gerne alle machen wollen? Alle zwei Wochen sind sie da für euch da, auch am Freitag in der ARD Audiothek und auch überall sonst, wo ihr euch eure Podcasts holt. Genauso wie diesen Podcast.
Das war Fakt ab.
Bis dann.
Macht's gut.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee Christoph König.